Hallo und herzlich willkommen zu Folge 78 von Ready for Review, aufgenommen am 22. September 2025 um 10.08 Uhr und wie immer mit dabei und heute in unfassbar guter Audioqualität, die Sandra. Hallo Sandra.
Einen wunderschönen guten Morgen, Daniel. Unverhofft kommt oft.
Ja, wie geht's dir?
Eigentlich ganz gut. Ich habe letzte Woche hat mich das Nachmittag nach der Aufnahme mich das doch ans Bett gefesselt und da musste ich Jara Foam Nord doch absagen. Aber ich habe die Zeit gut genutzt und habe dann ein paar Serien gebingt. Deswegen alles für den Podcast.
Alles für den Podcast, ne? Bis zur Belastungsgrenze aufgenommen und dann direkt, oh, ich muss Konsum füllen, ja, das ist noch nicht genug
drin. Ach nee, keine Ahnung, also während der Aufnahme habe ich mich auch, war halt normal, aber ich vermute mal, dass dann halt nachmittags das dann ausgebrochen ist. Aber ich bin froh, dass es noch vor meiner Anreise nach Hannover geschehen ist, dass ich dann einfach auch alles absagen konnte. Von daher alles gut.
Ja, also das ist sonst ist das nicht jetzt. Also dann bist du ja quasi uns eine Woche hier voraus, ich habe schon erzählt, meine Tochter ist übers Wochenende so kränklich geworden und das heißt meistens, dass sie so einen Tag lang flach liegt und dann in dem Moment, wo sie wieder fit wird, dann knallt es bei uns rein und wir sind eine Woche am Kämpfen, aber ja, fingers crossed, ja sehr schön. Kommen wir direkt zu den Hausmitteilungen, würde ich sagen. Und bevor wir zu meinem persönlichen Highlight kommen, kommt eine kurze Information, denn nächste Woche wird keine Podcast-Aufnahme stattfinden, weil jemand im Urlaub ist. Ausnahmsweise mal ich.
Ich wollte gerade sagen, nicht die Sandra.
Und wir sind genau die komplette Woche weg und ich werde auch kein Notebook wahrscheinlich dabei haben und wenn auch nur für Family IT Support. Das muss ich vorher noch abklären, ob ich da eins brauche. Aber es wird einen Newsletter geben. Das heißt, die liebe Sandra schreibt ihn diesmal und versorgt euch dann mit feinstem Ramsch aus dem Modem. Noch habt ihr die Möglichkeit, ganz schnell euch da zu registrieren. Da kommt auch diese Woche wieder eine schöne Folge und diesmal sogar mit exklusivem Ramsch, kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Ja.
Ja. Es lohnt sich, den Newsletter zu abonnieren.
Eben. Also wir haben ja auch positives Feedback und wir haben ja auch schon ein Kritikbuch bekommen vom lieben Oliver, was das Theming angeht. Und bis jetzt fehlt mir die Zeit, die Muße, mich in dieses Theming-System so richtig hineinzuarbeiten. Das ist vielleicht, es liegt wahrscheinlich an mir, also ich muss mich da nur mal gewissenhaft länger mit beschäftigen. Momentan wird noch ein bisschen dauern, aber wir sehen das selber, dass der Newsletter noch nicht das Allerschönste ist. Aber es ist ja auch Ramsch aus dem Modem, ne? Also der.
Ja. Aber sag mal so, ich bin froh, dass Tani das macht und aber auf der anderen Seite, Leute, die mich kennen, sagen, Sandra, du kannst vieles, aber Design kannst du nicht, deswegen. alles gut.
Ja, aber da kann ich es auch nicht. Ich muss mal schauen, sonst finde ich jemanden, der mir da hilft. Aber wir haben es gesehen. Habt Geduld. Wir geben uns alle Mühe, das über die Qualität des Inhaltes ein bisschen zu kompensieren.
Ja, das stimmt.
Ja. Dann, ich habe es angemerkt, trägst ein Headset wie so ein richtiger Podcaster. Was ist passiert? Wie viel Kabel hast du gekauft und wie viel Kernel kompiliert?
Also, ich habe am Wochenende mal mein Kopfhörer vom Schlagzeug genommen, weil der hat auch eine große Buchse, um das mal zu gucken, ob das an den Kopfhörern liegt. Und ich hatte weiterhin so Knarschen in den, also im Hören gehabt. Okay, da habe ich gesagt, okay, an den Kopfhörern liegt das nicht. Und dann meinte ich so, okay, vielleicht googelst du das doch nochmal, woran das liegt. Und dann stellt sich heraus, dass bei diesen Interfaces bei einem der Kernel-Updates sie halt die Frequenz von 44.000, keine Ahnung, was ist das, Hertz auf 48.000 Hertz geändert haben und daher dieses Knarschen halt reinkommt. Dann habe ich einen Befehl gefunden, wie ich das halt umstellen kann, wieder auf 44.000 Hertz und schon wieder funktioniert das. Also es lag am Kernel. Und ja, ich weiß, Daniel, du hast es ja schon geahnt, dass es am Linux-Rechner lag.
Ja.
Aber nicht so gut. Kabel habe ich mir trotzdem neu gekauft und neue Kabel habe ich mir trotzdem gegönnt. Und ja, aber ist auch schön, dass ich jetzt eine Lösung gefunden habe.
Eben, ja, also ganz neue Podcast-Erfahrung.
Genau.
Ja, und dann gab es Feedback, und zwar einmal von den Mediathekperlen, die wir in der vorletzten Folge, glaube ich, erwähnt haben, ne?
Und ja, die haben einen Blogpost geschrieben, denn, ach, das ist total süß geschrieben, finde ich. Also, was heißt süß? Also, nett geschrieben. Der hat halt bei sich halt, der hat wohl einen WordPress laufen, hat er halt einen Link von uns. Also, nee, wie nennt man das? Ein Callback, ne? Wie heißt das? Ich glaube, ein Callback. Auf jeden Fall, du kannst.
Ja, sie haben, also sie, sie haben, also er sagt, er spricht einen Link. Ach, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Er hat in seinen Statistiken
Genau.
einfach gesehen, dass von uns irgendwas
Genau.
gekommen ist. Ja.
Und dann hat er bei uns reingehört und dann meinte, das ist noch nerdiger als ihr. Er hat wohl nichts verstanden, was wir reden. Ich glaube, da merkst du halt, wir sind doch was speziell. Aber er fand das total toll und was mir persönlich so runterging wie Butter, er hat uns das Shownotes gelobt.
Ja.
Ich habe ihn aber gesagt, auch schon geantwortet. Und also wenn ihr unsere Shownotes gut findet, dann soll er erstmal unseren Newsletter sehen. denn da kommt auch manchmal Inhalt rein, was halt nicht im Podcast nicht schafft. Und somit auch nicht in die Shownotes. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir ging es runter wie Butter.
Ja, also das war wirklich, und da kann ich wieder sagen, Phishing for Compliments mache ich. Ihr glaubt gar nicht, und ich glaube, es gilt nicht nur für uns, das gilt für alle Podcasts, und ich glaube sogar auch für die Großen. Da was Nettes zu schreiben, das wird sehr wohlwollend entgegengenommen und das motiviert dann noch mal so ein bisschen, ne? Und dann denkst du so, oh krass, diese große Seite.
Ja.
Ja, und alle halten sich gegenseitig für so groß dann, ne? Und nee, das ist schön. Auf jeden Fall haben wir uns massiv drüber gefreut und ja, wir versuchen das jetzt alles verständlich zu machen. Vielleicht müssen wir so eine zweite Tonspur dann noch mal reinbringen, wo das noch mal anders erklärt wird.
Und das war Java.
Ja, das war ja. Der Java ist eine Kaffeesorte. Ja. Und es gab, dir wurde quasi recht gegeben,
Ja, ich war
deinem
total überrascht.
Kommentar zu
Genau.
KDE Linux,
Genau.
ja.
Tuxflo hat Feedback gegeben, dass er es auch zutreffend fand, dass ich gefragt habe, wenn immutable, warum nicht gleich auf NixOS? Und das hat er auch gleich einen Artikel verlinkt oder einen Kommentar zu einem Blogpost, wo er das genau auch angemerkt hat. Ich habe es mal überflogen, aber ich bin, glaube ich, in diesen ganzen immutable Games zu wenig drin. Also es gab auch eine Begründung, warum sie es nicht gemacht haben, aber das müsste ich nochmal zu Gemüte tun, um zu genau verstehen, was die Beweggründe waren. Aber ich fand deinen Kommentar im Podcast aber auch richtig, weil wenn du danach gehen würdest, dann dürfte es auch nicht so viele Desktop-Manager geben und wie auch immer.
Ja, es hat halt immer, ich sag mal, Vorteile, dass Leute doch mal dasselbe entwickeln. Das ist ja auch, wenn Leute sagen, oh, ich schreibe mir jetzt mal mein eigenes React oder ich schreibe mir jetzt mein eigenes Java-HTTP-Server. Solange man dann das nicht unbedingt produktiv direkt einsetzt, also dieses, oh, ich schreibe das erste Mal und ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, Projekt, ne? Ist das eine gute Fingerübung. Also du wirst besser dadurch. Und wenn auch mal eine große Firma oder eine große Organisation wie jetzt KDE hingeht und sagt, ja, wir machen mal noch mal einen eigenen Blick drauf, weil wir hier auch smarte Leute haben, höchstwahrscheinlich, ja, finde ich es halt auch nicht schlecht per se. Ne? Ja, genau. Von daher
Ja, ich habe es
nichts
mir vorgenommen, das
Negatives.
nochmal zu Gemüte zu führen und das nochmal besser zu verstehen, warum, weshalb, wieso.
Ja, das freut mich, hat ja was gebracht. Und vielleicht, ja, wird's was, vielleicht nicht. Ich meine, wir kennen ja auch Leute, die hier NixOS so komplett draufsetzen. Finde ich auch spannend und wahrscheinlich geht das auch genauso gut. Da fehlt mir aber die Zeit, ehrlicherweise, dafür, um mich da rein zu wursteln. Sehr schön. Gut, das war unsere Woche
Nee,
und, nee, es waren unsere
ich wollte gerade sagen, so
Hausmitteilungen.
schnell.
Und so schnell geht es dann doch nicht, für die jetzt kurz beruhigt ausgeatmet haben. Oh, halber Podcast ist schon rum. Nee, das waren nur die Hausmitteilungen. Denn wir hatten noch eine Woche und ja, du warst wieder mit Codeberg fleißig.
Ja, und zwar vor 2 Wochen hatten wir wieder Cyberden Open Source Camp und da haben wir zusammen halt geguckt, wie ich Renovate auf Codeberg zu laufen kriege. Wir haben da prototypisch hingekriegt und ich habe letzte Woche benutzt, das mal komplett mal sauber aufzusetzen, sodass ich jetzt ein Renovate-Bot habe, der einmal die Woche durch meine Projekte geht und halt Dependencies Updates halt macht. Ich packe den Link auch zum Setup auch in die Shownotes. Ja, und die entscheidende Idee kam von Johannes, denn er hat das mal für GitLab aufgesetzt. Und die Idee ist halt, dass man ein eigenes Git-Repo hat mit den Renovate Config. Und dann startet halt eine Action und die kannst du halt mit einem Cronjob halt triggern. Und der geht dann halt mit halt einem Token-API bei all deine Projekte und guckt halt nach, wie das ein Update halt ist. Das heißt, du hast keine Action in dem Sinne, wie du das bei GitHub kennst, sondern du hast halt ein Docker-Image mit Renovate, der dann halt einfach dann losläuft als ein eigenes Repo-Projekt mit einer Action über alle Projekte.
Ha, cool, spannend. Ja. Also das war noch so ein fehlendes Puzzlestück. Ja, finde ich gut.
Ja, und jetzt, genau, das läuft jetzt für die Hugo, also für die Java-Projekte und sowas funktioniert das auch. Der nächste ist halt, dass ich jetzt noch die CI für meine Java-Projekte halt aus der Prototypphase rauskriege. Ich habe da noch Probleme. Und wenn das durch ist, dann fange ich an, weiter Sachen aus GitHub Richtung Codeberg zu migrieren.
Ja, wir haben da ja auch noch unsere Webseite, die auch noch migriert wird. Das schieben wir gerade vor uns her.
Ja, aber ich würde sagen, wenn ich das mit Renovate hingekriegt habe und einmal ein Java-Projekt, dann könnten wir es eigentlich auch mal uns anschauen, wie es auf der Homepage-Seite dann aussieht.
Also ich hätte jetzt gesagt, wir warten mal mindestens die Folge 80 ab. Da haben wir ja was im Auge. Ja. Vielleicht auch 81, aber bis jetzt sieht es ganz gut aus. Und wenn das, sagen wir mal, soweit stabil und alles gut ist, dann...
Ja, genau, dann können wir ja zwei Bedingungen noch definieren. Einmal, dass das mit der Infrastrukturseite stabil läuft und einmal, dass die Folge 80 raus ist und stabil.
Mindestens die 80, ja.
Genau. Genau.
Ja.
Ja, und die Woche ist jetzt auch mein KG-Test abgelaufen. Und weil das gut funktioniert hat, habe ich jetzt einfach mein Jahresabo geklickt. Und zwar das Paket, wo ich dann 300 Suchen pro Monat. Mal gucken, wie lange das ich damit auskomme. Und wenn das halt funktioniert, also ich denke mal, wenn ich doch merke, dass ich mehr brauche, dann kann ich immer noch gehen. Und das denke ich mal, dass es, also für mich passt das erstmal. Und dann im nächsten Jahr würde ich das einfach nochmal auf die Agenda zum Recap halt setzen. Weil ich jetzt auch krank geworden bin und nicht nach Hannover konnte und ich hatte für den Dienstag ein Flex-Ticket und normalerweise war das noch vor ein paar Monaten so, dass man bei der Deutschen Bahn die Flex-Ticket nur 8 Tage vor der Reise halt kostenlos wegnehmen kann und man konnte wieder, wie es man es früher kannte, wieder kostenlos bis zu einen Tag vorher stornieren und das war für mich eine Überraschung, weil ich diese Änderung gar nicht mitbekommen habe. Das andere, was wir noch neben den Fernseh gucken, in der Krankheit habe ich eigentlich meine Fortune-Runner-Infrastruktur-Skripte mal veröffentlicht und dann dabei auch den Runner-Mark geupdatet. Das packe ich euch auch drauf, wie ich das jetzt wie ich jetzt meine Runner halt mit Hilfe von Cloud Init und OpenTofu auf den Hessner-Server halt aufsetze. Das könnte für den einen oder anderen vielleicht auch interessant sein. So dass dann halt, somit ist der Codeberg irgendwie im Gesamtpaket fast gut geschnürt. Ja, und last but not least, Java 25 Release habe ich auch mitbekommen. Ich würde jetzt nicht alle Neuerungen durchgehen, nur das Einzige, was jetzt, was mich gewundert haben in Gesprächen um Java 25 herum, dass es gibt eine Neuerung, dass du halt, wenn du Java-Programme anfängst, dann musst du noch public main. Und los geht's. Und das ist wohl für Lehrende total eine Erleichterung, weil sie den Studenten und Schülern nicht erklären müssen. Nimmt das einfach mal hin und dann geht's weiter, sondern das ist halt, das ist wohl momentlotmäßig vereinfacht halt den Zugang für Neulinge für Java. Fand ich interessant. Vielleicht habe ich einfach vergessen, wie das ist als Neuling.
Also ich habe ja auch an der Uni viel Java-Leuten beigebracht oder es versucht. Und ja, das ist auch aus meiner Sicht damals einer der Störpunkte gewesen, weil du musstest eigentlich da Syntax auswendig lernen, weil ich sag mal, wenn du anfängst mit, oh, ich kann zwei Zahlen addieren und dies ausgeben auf der Konsole, wenn du ganz, ganz, ganz am Anfang bist, public static void main string args, schwierig. Ja. Ne? Kann ich auch verstehen, dass das Leute abgeschreckt hat. Und ja, von daher finde ich das schon mal eine positive Verbesserung. Ja.
Daniel, wie war deine Woche? Ich habe gehört, Apple hat wieder um sich geworfen.
Apple hat um sich, also wir haben ja letztes Mal schon ganz bewusst habe ich eigentlich nicht drüber gesprochen, dass neue Geräte da sind. Also betrifft mich auch momentan so gar nicht, interessiert mich auch gerade nicht so, weil ich da versorgt bin. Aber es kam jetzt am Montag das neue iOS raus, und neue iPadOS und das neue macOS. Und dazu muss man jetzt sagen, ich habe das seit der Beta auf dem iPad gehabt und auf dem Mac. Und es war auf beiden okay. Also am iPad ist die Verbesserung noch so die beste, mal um mit dem Positiven anzufangen. Das fühlt sich mehr nach einem produktiven System an. Alleine dadurch, dass du jetzt mit Fenstern arbeiten kannst, ist schon nicht schlecht. Und am Mac ist es, sagen wir mal, ja. Also ich beobachte noch so ein paar kleine Flaws in der Benutzung, die vorher nicht da waren. Ich habe es geschafft. ich habe so Kurzbefehle am Mac. Ne? Da kann ich zum Beispiel gewisse Sachen aufräumen oder so automatisiert. Und die kann man über die Spotlight-Suche starten. Das habe ich versucht, dann habe ich eine Notification bekommen, dass er nochmal eine Berechtigung haben wollte. Okay, in die Einstellung gegangen, bis ich das gefunden hatte, aber irgendwann gefunden, eingerichtet. Und dann wollte ich die Suche wieder verwenden, aber er war stuck in diesem Dialog, dass er das Ding starten will. Und ich konnte die Suche einfach nicht mehr, ich konnte nicht da rausgehen, ich konnte es aber nicht benutzen. Und dann habe ich zu meiner Schande einfach den Rechner neu gestartet. Dann habe ich gedacht, oh, das hatte ich aber echt lang nicht mehr, dass ich einen Mac neu starten musste. Also ich hätte wahrscheinlich auch irgendwie den Spotlight abschießen können übers Terminal, habe ich später gedacht. Aber ja, was da auffällt schon ist, es ist alles so nicht so ganz so rund. Also diese Glasoptik mal am Rande gelassen, die ist am Mac, finde ich, die fällt dir nicht so negativ auf. Es ist alles noch, es fühlt sich alles so ein bisschen unrund an, wenn du ein Mac gewohnt bist, der eigentlich davon lebt, dass UX und UI sehr ausgewogen und gut sind. Und am iPhone ist es wirklich eine Katastrophe. Also ich habe jetzt seit über einer Woche alles im Einsatz. Es macht keinen Spaß. Also ich finde, dass diese Glasoptik, was die Lesbarkeit drunter leidet, ist eine Katastrophe. Und ich kann nur noch so diesen Tipp geben, wenn Apple euch am iPhone anbietet, eine neue Ansicht zu aktivieren. Ne? Zum Beispiel beim Telefon gibt das jetzt so eine kompaktere Ansicht, dass dann mehr auf einer Seite drauf ist. Macht's nicht. Ich hatte das Beispiel, ich hatte einen Anruf in Abwesenheit und das war der erste Anruf nach dem Update quasi. Und dann gehe ich da drauf. Kommt erstmal, bevor du den Anruf überhaupt siehst, dieses Pop-up, hey, willst du die neue Ansicht haben? Und dann, ja, habe ich halt den Fehler gesagt, ja, zeig mir mal die neue Ansicht. Und dann war da so ein Eintrag, ne, links war so das Foto, dann war von der Voicemail die Transkription angedeutet, aber nicht vollständig, und daneben war so ein Telefon-Icon. Und gute UX ist, dass du als Nutzer weißt, wenn ich jetzt auf das und das klicke, passiert das als nächstes. Ich wusste es aber nicht. Ich habe jetzt da gesessen, rufe ich die Person jetzt zurück, wenn ich da drauf klicke? Wie komme ich sonst da dran, ne? Mal Long Press probiert, nicht möglich gewesen, ne? Und dann irgendwann Augen zu und einfach drauf geklickt, dann kam auch die Transkription, also war okay. Aber das bin ich am iPhone nicht gewohnt, dass ich nachdenken muss, bevor ich irgendwo klicke. Dann habe ich die Ansicht wieder rausgemacht. Meine Frau ist auch nur am Meckern drüber. Und es sind teilweise so subtile Sachen, dass Radii von Fenstern oder so komisch sind. Diese Glasoptik, das ist nicht ausgewogen. Also das ist halt teilweise zu viel. Manchmal ist es ein bisschen zu wenig. Die Browser-Navigation ist eine Katastrophe. Also das ist, da gab es eigentlich immer so einen Button, um an die Tabs zu kommen. Der ist weg. Dafür musst du jetzt lange auf die Adressleiste drücken. Dann kommst du über einen weiteren Klick dran. Oder du kannst so eine Pinch-Geste machen. Und es ist überall so, klappt nicht, ne? Und anderes Beispiel, Anruf bekommen von einer Spam-Rufnummer, und dann in iOS habe ich, dann blockiere ich die immer. Und dann kriegst du so einen Kontakt angezeigt immer. Das ist normal für diesen Anruf, ne? Wo du dann sagst, okay, hier dieses Ding blockieren. Aber da das örtliche App hat da so einen Tag reingerendert. Die hat halt gesagt, okay, das ist eine Spam-Rufnummer. Dadurch war die ganze UI zerschossen. Es sah katastrophal aus, ja, war auch schwer zu lesen. Dann habe ich gedacht, hat das denn keiner getestet? Also, dass eine App da Informationen reinrendert, scheint ja vorgesehen zu sein. ne, warum hat da nicht jemand mal mit da drauf geguckt? Und das ist, das zieht sich durch. Ist jetzt, ich glaube, man gewöhnt sich an einige Sachen mit der Zeit. Aber ich würde sagen, es ist noch nicht so ausgereift, wie es sein sollte, um das produktiv zu machen. Ich bin jetzt auch gerade, ich habe jetzt eigentlich nächste Woche Family IT Support vor mir. Ich werde das Major Update da noch nicht installieren.
Ja.
Also die sind, die, wo wir hinfahren, sind eine Nummer zu alt, als dass die damit klarkommen würden. Da habe ich wirklich, da gesagt, da habe ich keinen Bock drauf. Dann lieber noch auf der aktuellen Major bleiben und dann vielleicht mal so das erste Minor Release abwarten, weil die Kritik im Internet ist auch deutlich.
Ja, ich wollte gerade sagen, also ich war sehr überrascht, wie viel Kritik jetzt in meiner Timeline war. Und die These von vielen war, ob man dann neue Zielgruppe damit einfangen möchte, nämlich Generation Z. Da, aber ich kann mir nicht vorstellen, weil...
Ja, nee, kann ich mal, das ist, ja. Also es ist, also es gibt ja immer zwei Paar Schuhe. Also ich weiß, es vermischen viele, aber es gibt UX und es gibt UI. Und etwas kann sehr, sehr hässlich, aber sehr gut bedienbar sein, dann hat es eine gute UX. Und wenn es sehr, sehr hübsch ist, dann muss es nicht gut bedienbar sein. Und der UX-Part ist eigentlich das, wo Apple immer sehr, sehr stark war. Also, dass du, wenn du wo klickst, weißt, was das machen wird. Ne? Es gibt immer das gleiche Pattern. Und natürlich sind auch noch viele Pattern da so mit drin. Aber wenn du so im Alltag merkst, auf einmal hier hakt was, ne? Ich muss mehr drüber nachdenken, als ich sonst drüber denken muss, dann ist das ein schlechtes Zeichen. Und das haben sie da meiner Meinung nach noch nicht ganz sauber. Ne? Man kann das ja gerne mit diesen Glaseffekten so machen. Hier ist es aber ein bisschen zu viel. Und es ist auch, es sind so Details. Weißt du, du nimmst ein Foto auf und dann zeigt er dir unten links eigentlich das Foto an. Und jetzt ist das in so einem Kreis, das Foto, das angezeigt wird. Und ich sag mir so, warum wird etwas Rechteckiges, wo mich ja auch die Gänze interessiert, auf einmal in einem Kreis, ne? Also künstlich beschnitten. Das macht für mich, ist vielleicht eher ein UI-Thema, weil die UX ist die gleiche geblieben, das macht keinen Sinn. Ne? Dann ist das System, also entweder klappt dieser Glasmorphism, den die da eingeführt haben, nicht für Betriebssysteme. Ich glaube aber einfach, dass die Umsetzung hier noch nicht ganz sauber ist oder sie brauchen noch mehr Pattern, um die Nutzung einfacher zu machen. Und ja, das ist wirklich sehr schade gerade. Ich hoffe, bald kommen mal wieder Folgen, wo ich mehr lobend über Apple reden kann. Das ist ja nicht mehr erträglich hier. Ja.
Ich bin total überrascht hier mal. Das ist, ja.
Ja gut, aber sie sind selber schuld, ne? Also ich finde politisch schwierig, was sie gerade machen, ne? Also wie sie dem werten Herrn Trump da in den Allerwertesten kriechen. Und ich finde auch nicht gut, was da gerade an Produkten so rauskommt. Und es ist nicht so einfach, also wir haben jetzt am Wochenende nochmal mit Freunden drüber gesprochen, dieser Wechsel auf ein anderes Ökosystem ist nicht einfach, das ist mit Kosten verbunden, weil meistens hast du ja Geräte, die miteinander kompatibel sind und dann einfach zu sagen, jetzt hole ich mir halt einen Pixel, ja gut, dein Smart Speaker sagt ab der Sekunde, nee, den mag ich nicht und andere Sachen klappen nicht mehr und dann hast du so zwei Ökosysteme und dann bist du so richtig in der Hölle gelandet, ne? Das ist auch noch nicht so richtig gut. Naja, aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Es gibt genug Kritik gerade, dass da vielleicht nochmal so ein UXler aus dem Keller rausgeholt wird und nochmal die schlimmsten Sachen so ein bisschen gerade biegt.
Und du warst auch in der analogen Welt unterwegs.
Ja, ich war wieder shoppen. Und zwar, ich hatte ja erzählt, ich habe ja von dem Skir den Bullet Journal Vortrag nochmal angeguckt. Und was ich das letzte Mal sehr ignoriert hatte, ich weiß gar nicht warum, ich glaube, ich hatte ein Notizbuch, war diesmal, dass er ein Ringbuch-Notizbuch beworben hat. Und zwar von der Firma Atoma. Ich kann das dir ins Bild halten. Ne? Das ist also klassisch so Ringe hier. Und die haben so speziell geprägte Blätter, die du dann halt verwenden kannst. Und das Gute ist natürlich, du kannst die Blätter rausholen und woanders wieder reinmachen. Und das fand ich jetzt eigentlich immer ganz charmant, weil du manchmal beim Bullet Journal dieses hast, oh, ich brauche hier nochmal 4 Seiten. Und das habe ich mir jetzt bestellt. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt im Oktober starte, es zu füllen oder ob ich mein aktuelles, das ist auch bald vorbei, noch zu Ende fülle. Aber das war sehr, sehr guter Tipp. Ist schön hochwertig. Muss man halt in Belgien bestellen. Ja, also ich habe so eins mit so einem Leder-Cover, so ein A5 mir geholt. Fühlt sich sehr hochwertig an. Dazu habe ich mir noch mal ein bisschen Papier nachbeordert gleich, damit ich gleich mehr füllen kann. Und ich freue mich schon sehr, das irgendwann nach meinem Urlaub in Betrieb zu nehmen. Dann habe ich dem Skier nochmal geschrieben, weil ich so gedacht habe, oh, erstmal benutze das überhaupt selber noch. Wer tut da? Also, ich glaube, 2021 war, glaube ich, oder 22
Ja,
war
ich
der
glaube so im Dreh,
Vortrag.
ja genau.
Und er nutzt das immer noch. Und meine Frage war halt, wie ihr die Bücher archiviert. Weil wenn du ein klassisches Notizbuch hast, das hast du halt irgendwann voll, das kannst du dann irgendwo ins Regal räumen und sagen und beschriften, einen Zeitraum. Aber hier, das ist der, ich sag mal, die Hülle ja schon zu teuer, als dass du
Ja.
da dir jedes Jahr für das Geld was holst. Und er hat mir das empfohlen, was ich auch im Kopf hatte. Er hat sich quasi nochmal Ringe geholt. Die kann man auch einzeln kaufen von Atoma. Und etwas größere, wo er dann ein Archiv anlegt. Ne? Also ich sag mal, du kannst sagen, okay, mein Notizbuch, das mache ich ein bisschen höherwertiger, jetzt bei mir mit so einem Ledercover und Metallringen. Aber für dein Archiv kannst du halt auch diese Plastikringe kaufen, die kosten ein paar Euro. Kaufst du einen Pappdeckel und eine Papprückseite dafür und dann kannst du da genauso, ich sag mal so jahresweise,
Ja, okay.
deine Notizen drin sammeln. Und das werde ich jetzt mal weiter verfolgen. Macht alles einen sehr, sehr guten Eindruck. Ist gefühlt aber in Deutschland immer etwas teurer, als wenn du bei denen direkt kaufst.
Das ist interessant,
Das war so ein
obwohl du
bisschen.
das Shipping aus Belgien hast.
Ja, also das ist teilweise ist das schon. Also es kommt immer auf das Produkt so ein bisschen an. Aber hier das Notizbuch habe ich nicht günstiger gefunden, trotz Shipping. Und gut, bei den Ringen ist es eigentlich egal. Was ganz spannend ist, aber viel zu teuer, die bieten auch einen, ich sag mal in Anführungszeichen, Stanzer an. Also wie so ein Locher, wo du dann jede Seite quasi in dein Format bringen kannst. Das Ding ist aber schweineteuer. Also da kannst du, also ich habe Preise bis zu 120 Euro dafür gesehen, habe ich gedacht, oh, das ist mir zu viel. Es gibt aber wohl Alternativen von Staples hier. Das muss ich mir aber erstmal nochmal. Da muss ich mich noch reinnörden. Ne? Ich bin jetzt gerade
Am Anfang.
noch am Anfang, am oben am Schwimmen. Genau. Also das zum Thema Bullet Journaling. Und ich habe gerade letzte Woche wieder viel Bullet Journal geführt und hat sich wirklich gelohnt, sich den Vortrag nochmal anzugucken und nochmal so ein bisschen auf die Basics zurückzukommen.
Cool.
Genau. Ja, und dann habe ich so ein kleines Software-Update. Ich habe mich ja bis jetzt immer geweigert, Vivaldi zu benutzen als Browser. Aber wir hatten ja letztes Mal schon das Thema. Da müssen wir eigentlich heute auch noch drüber sprechen, gar nicht bei uns in den Themen irgendwie drin. Welche Browser es da noch so gibt. So
Ja.
Zen-Browser zum Beispiel und alles. Und grundsätzlich gefällt mir ja die Idee bei Vivaldi ganz gut. Also erstmal ist es ein Browser aus Europa, aus Norwegen. Und er basiert auf Chromium, was eine sehr, sehr gute Browser-Engine ist. Aber ich konnte ihn bis jetzt nicht so customizen, dass er mir gefallen hat. Und das ist jetzt möglich, denn mit der Version 7.6 kann man jetzt an der Tab-Leiste oben noch einige Sachen wegnehmen, anders machen und gestalten. Und jetzt habe ich es geschafft, alle möglichen Dinge, die mich ablenken und stören, aus der UI rauszuwerfen. Der kommt, wenn du ihn startest, halt wirklich mit einer Statusleiste unten, wo alles Mögliche drin ist. Ne? Und dann hat er links eine Leiste, die du reinziehen kannst und oben halt den ganzen Kram. Möchte ich nicht. Spricht eigentlich für ihn, dass du das alles konfigurieren kannst. Egal, wo du die Tabs haben willst und wie du das haben willst, das machen die alles. Und ja, er hält es jetzt, also auf Smartphone schafft er nicht. Ich habe es eine Stunde versucht auf dem iPhone. Dann habe ich lieber den komischen Safari von iOS 26 genommen. Bin aber nur ich. Ja, ist einfach für mich die Bedienbarkeit nicht gegeben oder fühlte sich nicht rund an. Aber am Rechner habe ich jetzt eine Weile das schon drin und doch bin damit zufrieden.
Ja, ich habe nach einem Kommentar in Discord von Martin mal nochmal den Zen-Browser ausprobiert und der war mal wieder zu minimalistisch. Also ich habe ihn 10 Minuten in Benutzung gehabt und habe ich gesagt, okay, er ist eigentlich ein bisschen zu minimalistisch, müsste nochmal in Customizing dann nochmal reinstecken. Und ich fand das halt witzig, dass Vivaldi halt zu überladen ist und Zen dann wieder von der anderen Seite. Ich weiß nicht, ob der, das hat mir auch mal geschrieben und also ich mag die Tabs gerne oben und Zen hat das ja standardmäßig und das kannst du auch nicht ändern seitlich und entweder muss ich mich mal drauf einlassen, aber irgendwie aktuell habe ich andere Themen auf der Agenda, dass ich das wieder ein bisschen zurückgestellt habe.
Ja, kann ich verstehen. Also ich finde das mit dem Browser echt schwierig. Ja, jetzt müsste ich mir eigentlich mal irgendwann, also ich finde, ein Browser kann schnell überladen sein, ne? Also es ist vor allem, finde ich, wenn ich Buttons habe, die ich nur einmal alle 5 Jahre brauche, dann habe ich lieber einen Shortcut oder so. Ich habe mich jetzt auch noch nicht so ganz mit den Mausgesten und so beschäftigt, die da wohl alle kann. Also die stecken da viel Energie rein, dass man da viel anpassen kann. Ich weiß nicht, ich bin auch immer noch hin und her gerissen hier mit Arbeitsbereichen. Ne? Also Profile, die so, wird sonst genannt. Da komme ich auch noch nicht. Also ich habe den Use Case nicht, weil ich zwar natürlich jetzt gerade in einem anderen Kontext bin als nachher, wenn ich wieder arbeite. Aber es ist viel zu häufig, dass ich im privaten Kontext einen Link öffnen muss, der vielleicht sonst in dem anderen Kontext läuft. Und dann da Kontext switchen, zweites Browserfenster, ist umständlich für mich. Also ich weiß nicht, das ist so ein bisschen, wir hatten ja auch in Discord die Diskussion mit separaten Linux-Nutzern für Arbeit und für privat. Und wo wir beide, glaube ich, gesagt haben, nee, passt nicht. So
ja,
ganz,
und ich habe
ne?
Also, auch, wenn ich mir die Diskussion nochmal so Revue passiere, ich habe es auch dann für mich irgendwie zu radikal angeführt, weil ich dann gedacht habe, ja gut, was ist aber jetzt zum Beispiel mit GitHub-Accounts? Das ist ja so ein Beispiel, ja, wo ich das privat und beruflich nutze. Dazu habe ich dann gesagt, ja, dann brauche ich ja eigentlich doch 2 User. Meintest du, ja, mit Passwort-Sharing könnte man es lösen. Ja, aber irgendwie fühlt sich das auch nicht so richtig an, weil das immer noch dasselbe Profil ist. Ja. Aber hey, das bin jetzt nur ich, dass ich da jetzt in Graustufen denke. Vielleicht schaffen das andere Leute das besser hin.
Also ich meine, was ich echt wichtig finde, ist, ich habe auf meinem privaten Rechner keine Arbeits-E-Mails und kein Teams, kein Slack von der Arbeit. Das gehört hier einfach nicht hin. Das habe ich vor ein paar Jahren aufgehört. Es gibt keinen Grund, das zu haben. Im allerallerschlimmsten Fall gibt es Menschen von der Arbeit, die meine privaten Daten haben und die mir auch schreiben würden, da, wenn es so schlimm ist, dass ich es in der Freizeit oder im Urlaub wissen muss. Ja. Aber ich möchte einfach bei aller Liebe und so gerne man arbeitet, wenn ich Feierabend habe, habe ich Feierabend und dann ist es auch nicht professionell, dann noch immer so halb da zu sein. Wenn es die Ausnahme gäbe, keine Ahnung, hochkritisches Release und es beschäftigt dich auch noch in den Feierabend hinein und es ist irgendwie auch eine faire Regelung gefunden worden, ne? Dann findet man da auch eine Lösung, dann habe ich im Zweifel ein zweites Handy mit dabei. Also das würde ich dann eher machen. Und wenn diese Trennung gegeben ist, der Rest kann schon, der Zugriff, der muss halt möglich sein irgendwo und ich sag mal auf die wichtigsten Sachen. Ja. Aber können wir auch mal, wenn da noch jemand bei Discord in die Diskussion einsteigen möchte oder jetzt unter der neuen Folge, kann man ja auch nochmal drüber sprechen, wie ihr das so haltet, was es auf dem privaten Rechner schafft, was es auf dem Arbeitsrechner schafft oder ist das alles bei euch eins und ihr seid damit glücklich.
Ja, und da muss man ja, glaube ich, auch nochmal unterscheiden, dass ich ja unter der Selbstständigkeitsflagge ja laufe und du ja aus der Angestellten-Sicht das auch betrachtest. Und das ist, glaube ich, auch nochmal, ich glaube, als Selbstständige schaffe ich das also im Urlaub ganz gut zu trennen, aber das ist wahrscheinlich auch, dass ich halt auch das Glück hatte, das nicht unbedingt im Urlaub erreichbar zu sein.
Ja, eben. Also ich glaube, aus der Selbstständigen, also ich kann jetzt natürlich nur mutmaßen, weil ich da fehlt mir die Erfahrung. Ich hätte jetzt gesagt, dieser, ich sag mal, Eingangskanal für mein Gewerbe oder für meine Firma dann, den hätte ich auf dem privaten Notebook auch, weil das ist ja auch irgendwie, ne, das ist schon eng miteinander verknüpft. Vielleicht pausiert man den, stellt den stumm oder macht irgendwie was, damit man das jetzt nicht den ganzen Tag sieht, aber das ist eher was, wo du gucken musst. Aber du hast ja dann immer noch Teams, Slack oder keine Ahnung was von einem Kunden und dann auch was, wo du selber abrechnen müsstest. Das heißt, in der Sekunde, wo dir der Kunde schreibt, hey, hier ist gerade eine Pipeline hingeflogen, gib mir bitte deine Gehirnleistung. Und wenn es nur das Lesen dieser Nachricht ist, ist damit ja, wenn ich jetzt mal ganz kleinlich bin, geht ja ein Ticker eigentlich an, ne? Und müsstest du es eigentlich abbuchen. Plus, du müsstest sagen, oh, du kriegst Urlaubszeit von mir gerade. Die kostet wie sonntags nachmittags so ungefähr die Zeit, ne? Also wirst du wahrscheinlich nicht immer so machen, aber ich glaube, der Punkt ist irgendwie, da will man vielleicht auch ab und zu mal aus beidseitigem Interesse die Kommunikation
ja,
ein bisschen ruhig
und
schalten.
Ich meine, das ist ja auch was mit ich meine, wenn du ständig das Gefühl hast, dass du auf Abruf bist, dann hast du auch keinen richtigen Urlaub, ne?
Das ist genau, halt auch, ne? Das sehe ich genauso. Oder du musst halt im Urlaub dediziert sagen, alles klar, Montag, der Vormittag ist Arbeit, dann mache ich vielleicht auch hier Sachen, die mit dem Gewerbe zusammenhängen oder mit der Firma zusammenhängen. Aber dann um 12 Uhr fällt der Stift hin und dann pausiere ich das alles. Ne? Also es ist ja auch manchmal schon gut, einfach keine Notification zu bekommen, sondern an den Icons, Kommunikations-Apps, die Zahl dann nur
ja,
zu
genau.
sehen und dann zu sagen, okay, dann muss ich aktiv hingehen und es mir anschauen. Ja, das war schon jetzt mehr als meine Woche.
In guter Ready-for-Review-Manier abgebogen.
Ganz, ja, ganz harten U-Turn gemacht und die Reifen qualmen lassen. Ja, passend dazu geht es weiter mit dem Ramsch
ja,
aus dem
und
Modem.
Zwar, mit Java 25 kam auch kurz vorher auch eine Meldung von Oracle, dass sie die Graal-VM aus dem Java-Produkt-Trainlane rausgelöst haben. Das hat zu maximalen Verwirrung geführt, weil, könnt ihr den Blogpost selber zu euch anschauen, die Kommunikation einfach beschissen ist, gelaufen ist. Also man wusste gar nicht, was das bedeutet. Zur Einordnung, was ist die Graal-VM? Und zwar, wenn ich ein Java-Programm auf dem Rechner laufen lassen muss, muss ich immer eine Virtual Machine halt installieren, die Java Virtual Machine. Und mit der Graal-VM ist halt eine Möglichkeit geschaffen worden, dass ich halt native Apps auch mit Java halt schreiben kann. Was passiert da halt grob gesagt? Naja, wenn ich das die App oder die Anwendung halt mit Graal-VM baue, dann guckt er an, hey, was braucht die Anwendung denn wirklich von der Java Virtual Machine, um zu laufen, und packt das halt in dieses Native App-Image rein, und damit kann das auch ohne eine Java Virtual Machine Installation auf dem Rechner laufen. Da muss man gucken, welche Architektur, bla bla bla, hast du nicht gesehen. Und dieses Team war halt in den Java Product Train mitgegeben, das heißt, immer wenn eine neue Java-Version rausgekommen ist, ist halt auch ein Graal-VM, hat sich was passiert. Und nach langer Diskussion und auch Nachfragen bei Oracle-Leuten und auch Einschätzungen von Quarkus-Entwicklern stellt sich dann raus, okay, Graal-VM soll jetzt ein eigenes Produkt werden bei Oracle, kriegt einen Release-Zyklus und ist komplett unabhängig von der Java Virtual Machine oder von den Java-Produkten. Sodass man halt eigene Lizenzen für Graal-VM kaufen kann. Und also eigentlich ändert sich gefühlt wenig, aber irgendwie aufgrund der blöden Kommunikation hat das einfach immer zur puren Verwirrung halt gestiftet. Links zu den ganzen Diskussionen packen wir euch in den Shownotes, dass ihr das doch nochmal selber nachvollziehen könnt. Und in der JavaScript-Welt war auch viel los in der Woche.
Ja, also die Supply-Chain-Angriffe, die da gewesen sind, haben wir ja schon thematisiert. Und die verfolgen einen natürlich dann schon. Ich glaube, wir haben ja auch letzte Folge ganz klar gesagt, das ist jetzt nicht ein NPM- oder Node-Problem, sondern das kann eigentlich jedes Ökosystem treffen. Sie haben halt nur hier die falschen oder aus ihrer Sicht die richtigen Leute getroffen, um halt wirklich es zu schaffen, sich auf vielen, vielen Packages zu installieren. Und in dem Rahmen, wir haben bei uns, bei meinem Kunden gerade auch das Thema NPM, ob wir da jetzt beibleiben, ganz unabhängig von diesen Supply Chain Attacks, eher so auf diesem, komm, wir machen hier mal einen Evaluationsbranch und wie funktioniert das Ganze schon. Und da bin ich in der PNPM-Doku drauf gestoßen, dass sie diese Supply Chain Attacks da auch gerade thematisieren, weil PNPM da ein paar Mechanismen hat, die helfen. Und der erste ist eigentlich ein ganz simpler oder ganz guter. Jetzt hole ich ein bisschen auf, wenn du NPM hast und Skripte ausführst, haben die auch ein Lifecycle. Es gibt so gewisse Standardskripte, Install oder Build, ne, die du ausführen kannst. Du kannst aber auch in deiner Package.json ein Pre- und ein Post-Skript immer definieren. Du kannst also sagen, immer wenn jemand NPM Install ausführt in meinem Package, dann wird davor oder danach noch irgendein anderer Code ausgeführt. Zum Beispiel irgendein hässlicher Wurm wird irgendwo installiert und irgendwelche schönen Credentials werden mal an irgendeiner HTTP-Schnittstelle gepostet, damit ich die bekomme. Und das war ja ist so der Hauptangriffsvektor, wie diese Skripte gerade funktionieren, ne? Dass du dann dein Projekt aktualisiert hast, dir die neue Patch-Version versehentlich reingezogen hast und dann wird im Post-Install halt mal gerade kurz deine NPM-Config oder deine Git-Config oder was so da ist an Dot-Files mal irgendwo hingepostet, was man so macht. Ne? Und PNPM ab der Version 10 verhindert das per Default. Das heißt, wenn du das machst, dann listen die dir auf, hey, diese beiden Skripte würden das gerne machen. Wie gesagt, das gibt es auch häufiger. Ist jetzt nicht gleich, dass ihr dann kurz vorm Security-Incident seid. Aber dann habt ihr zumindest die Option, es gezielt zu aktivieren, wenn ihr sagt, okay, bei diesem einen Tool möchte ich das, weil ich habe mich jetzt dreimal vergewissert, dass das die richtige Version ist und ich das so haben möchte. Oder ich traue dem Package einfach, weil es von uns maintained wird und bei uns im Projekt, in unserer Firma ist alles sicher, da gibt es Security Incidents gar nicht, ne? Also kann man auf jeden Fall aktivieren. Was sie aber auch haben, ist eine Konfiguration, um für Dependencies ein Mindestalter zu definieren. Dann kann man nämlich sagen, okay, die meisten Supply Chain Attacken fallen nach einem Tag auf. Und dann kann man PMPM sagen, wenn du eine Dependency bekommst, eine neue Version, ja, bevor du sie installierst, prüfe, wie alt sie ist, und wenn sie nur einen Tag alt ist, skipp die erstmal. Und dann kannst du zum Beispiel sagen, unser Mindestalter für unsere Dependencies ist eine Woche und hast darüber schon mal so einen kleinen leichten Schutz, ne? Da, wie gesagt, davon ausgehend, dass es innerhalb von einer Woche auffällt und gemacht wird. Und ganz grundsätzlich, das sagen sie auch in der PNPM-Doku, das hat jetzt nichts mit PNPM selber zu tun, das gilt für alle, die Yarn oder NPM-Projekte haben, die Package-Log darf nicht in die Gitignore. In 80% der Projekte, in der ich gewesen bin, machen die Leute das so. Das ist aber ein massiver Fehler. Warum? Die Package-Log definiert genau die Dependencies, die installiert sind. Und wenn du dann das Projekt neu installierst bei dir, wird erstmal das gezogen, was da drin steht, damit dein Bild reproduzierbar ist. Und wenn du das nicht machst, dann wird er die neueste Version ziehen, basierend auf der Package-JSON. In der Package-JSON sind meistens so kleinere Version-Ranges erlaubt. Und das reicht dann schon, um sich so ein Ding einzufangen. Das heißt, auch hier kann man darüber, dass man einfach es so macht, wie es gedacht ist, nämlich die Package-Log mit im Repository zu haben und mit berücksichtigen, schon mal viel beseitigen. Das heißt natürlich bei den Teams, und das ist wieder eine Sache der Erfahrung, die Node-Version muss gleich sein auf allen Geräten. Das sollte man aber sowieso haben. Ich meine, wenn ich dem Java-Umfeld erzähle und ich bin hier mit Java 11 unterwegs, das funktioniert, dann würdest du mich auch fragen, ob ich jetzt noch alle beisammen habe. Und das Erste, was ich machen darf, ist die Java-Version auf die richtige zu setzen. Dummerweise ist Node da halt flexibler, ne? Also da kann ich auch noch eine etwas abgehangenere Node-Version haben. Das muss man dementsprechend machen. Könnte man auch über PNPM wieder konfigurieren, aber ich sag mal, guckt im Projekt, dass ihr mit Tools wie NVM zum Beispiel diese Node-Version stabil habt. Und wenn ihr seht, in der Gitignore steht die Package-Log-JSON, dann gleich mal beim nächsten Kaffee zum Frontend-Entwickler gehen, auf die Finger hauen und sagen, geht's noch, ne? Weil damit öffnet ihr Haus und Tür. Und wenn ihr jetzt euch überlegt, eure Entwickler arbeiten da nicht sauber, machen einen Install, ziehen sich diese kaputte Version da rein, schwupps sind die ganzen Credentials von euch, zum Beispiel von eurem Repository, in den falschen Händen. Und ich glaube, die Leute, die da sind, die freuen sich ganz riesig, wenn sie da mal einen Token haben, mit dem sie euch helfen können, eure Codequalität zu verändern. Genau, also der Link zur Doku, der ist in den Shownotes drin. Ich persönlich bin ja großer PNPM-Fan, keine Frage. Aber ich glaube, auch mit anderen Mitteln kann man da was machen, und sonst schaut euch mal
Ja, auf jeden
PNPM an.
Fall. Ich habe jetzt auch im aktuellen Projekt, wenn wir jetzt auch einen Frontend-Teil haben, und da habe ich dann den Frontend-Entwicklern mal nachgefragt, ja, ihr wollt NPM benutzen. Was spricht gegen PNPM? Und da stellt sich heraus, dass es noch nicht bekannt war, das Tooling. Und ja, da, weil ich habe mich ein bisschen gewundert, weil sie Next.js nutzen wollen, und da weiß ich aus meinen Experimenten, dass das eigentlich defaultmäßig da ist. Und ich bin dann gespannt, was sie jetzt da berichten werden.
Da kann man auch überlegen, gerade bei euch im Projekt, wenn ich jetzt da mal annehme, dass das eher Backend-lastig ist, ob man dann nicht sagt, wir gehen all in mit PNPM und lassen die Node-Version über PNPM verwalten. Dann müssen nämlich alle nur PNPM installieren und die Node-Version wird dann über PNPM verwalten. Das erfordert ein bisschen Konfiguration, da muss man ein bisschen nachdenken und ein bisschen README lesen und schreiben. Würde ich aber jetzt in so einem Kontext mal, ich sag mal, zumindest erwägen, weil dann, ob ich dir jetzt sage, installiere die latest Node-Version oder installiere dieses Tool, ist dir eigentlich egal. Wenn dann das Tool dann im Zweifel sagt, oh, ich muss mal gerade im Hintergrund eine neue Node-Version laden, würde ich dann in dem Rahmen einmal
Das ist aber
empfehlen.
eine gute Idee, weil ich hatte jetzt im Kopf gehabt, zumindest mal anzuregen, NVM halt, aufzunehmen. Aber das war jetzt mir nicht bekannt, deswegen schaue ich mir mal an. Danke für den Tipp.
Gehen beide Wege,
Ja.
ne? Also hat beides was für sich und ich finde, ja, sollte man heutzutage zumindest mal in Erwägung ziehen. Und ich fand auch ganz gut, dass die da in der Doku das einmal adressiert haben und auch ein paar, ich sag mal, umsetzbare Features haben, ne? Also würde ich sogar auch im Java-Bereich sagen, wenn ich in Maven sagen kann, ich weiß nicht, ob es geht, ich möchte nur Updates haben, wenn die mindestens so und so alt sind.
Nee, wir haben ja, wir haben halt, was ihr als Log-Files haben, die Version haben wir direkt ja in den Build-Tools mit drin, fest verankert. Und das heißt, da wird halt immer die Version runtergezogen, die halt in den POMs halt drin steht. Deswegen.
Genau, also du hast in Node auch in der Package.json die Version, aber es gibt dann immer hier so, kannst du
Ranges
die
habt ihr, ne? Genau.
Versionsrange
Und
halt
das,
definieren. Genau, und ja.
Zwar gibt es die Möglichkeit auch Ranges anzugeben, aber bei uns hat sich als Common Sense durchgesetzt, keine Ranges angeben aufgrund der Reproduzierbarkeit und nur feste Versionsnummern.
Sehr schön. Du hast aber auch noch was so anderes Spannendes mitgebracht.
Ja, und zwar bei mir ist eine Timeline wieder die Diskussion, wie kriege ich halt WhatsApp los? Und was ich interessant fand, war, also einer der Use Cases, hatten wir auch öfters thematisiert, waren halt, was ist mit Organisation von Kindern und Vereinen. Und was mir aufgefallen ist, einer hat dann gepostet von wegen, er zieht das knall halt durch, er ist zwar irgendwie in vier Vereinen und sogar bei einem Vorstand und der hat kein WhatsApp, er hat versucht, die Leute halt auf Signal oder Threema und das hat alles nicht funktioniert. Da hat er gesagt, ey Leute, dann könnt ihr mich mal, ich bin nur über SMS und E-Mail erreichbar. Und darauf hat jemand, nämlich ein anderes Tooling für Vereine halt gepostet. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, weil ich da jetzt kein Use Case habe, aber ich würde euch das mal euch in Herzen, nämlich Mantau. Und das ist wohl eine App, die genau auf diese Use Cases mit Vereinen halt, Kommunikation oder Kollaboration in Vereinen halt ausgeht. Und wie gesagt, nicht angeschaut, nur die Webseite mal rüber ge gescrollt. Aber das würde ich mal sagen, so ein richtiger Ramsch aus der Mode. Vielleicht ist das für den einen oder anderen mal interessant als Hint, sich das mal genauer anzuschauen. Und das Zweite, was ich mitgebracht habe, ist, Mastodon hat ein lang ersehntes Feature jetzt rausgebracht, nämlich, dass man Posts zitieren kann. Gibt es auch einen Blogpost dazu. Was ich interessant fand, war, das heißt kompliziert, aber dass es doch mehr Anforderungen hat an Posts zitieren, als ich gedacht habe. Denn die haben solche Sachen mit eingebaut, wie dass ich als Originalautor einstellen kann, ob ich überhaupt zitiert werden möchte oder nicht. Und wenn man darüber nachdenkt, ja, eigentlich total logisch. Ich glaube, das war und bei Twitter konnte man das nicht abstellen, also zumindest war es mir nicht bekannt. Die Clients können das noch nicht alle. Das ist aber auch ein Feature, weil sie wollten abwärtskompatibel sein. Sodass du, wenn dein Client das nicht kann, du siehst dann halt RE. Doppelpunkt und dann der Link zum Originalpost und dann halt in den Kommentaren die Leute, was sie da drauf halt packen. Und ich bin mal gespannt, wie die Clients jetzt das nachziehen. Also zumindest bei mir in den Clients ist das noch nicht implementiert.
Ich glaube, bei mir auch noch nicht. Ja, also, ja, wir beobachten das weiter. Ja. Wie gesagt, im Newsletter gibt es noch Bonus-Content diesmal. Also schnell, schnell, schnell auf Ready for Review Dev gehen und sich da eintragen. Und während ihr das macht, könnt ihr noch ein bisschen bei unserer Lieblingskategorie zuhören, die da heißt: Konsum, Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools, Shops und Getränke. Und aus dem Tools-Bereich, würde ich sagen, habe ich auch noch mal zwei Apps. Eine dritte schafft es aus Gründen, die ihr dann seht, in den Newsletter nur, weil das ein bisschen so ein verbotenes Thema streift. Und zwar passt das auch wieder zu Kagi. Die haben nämlich zwei schöne Apps rausgebracht, die ich sehr angenehm finde und die ich auch gerne mal benutze. Das erste ist der Summarizer. Streng genommen müsste ich den auch nur in den Newsletter packen. Das ist eine App, da kannst du einen beliebigen Link hinschicken und konfigurierst dir, in welcher Sprache du eine Zusammenfassung oder nur Stichpunkte haben möchtest. Und dann generieren die das alles schön datenschutzkonform und mit Privacy in Mind. Das kann mal bei ganz langen Texten oder wo man ein Thema nur mal überfliegen möchte, schon mal ganz hilfreich sein. Was ich aber noch viel schöner finde, ist, sie haben eine News-App. Und diese News-App aktualisiert sich einmal am Tag. und bringt dir für Kategorien, die du definieren kannst, keine Ahnung, Weltpolitik, Technologie, Deutschland, eine beliebige, für dir konfigurierbare Anzahl von News. Aber mit Headlines, wo in der Headline schon drin steht, worum es geht, also kein Clickbait. Und danach eine extrem neutrale Betrachtung der Dinge, was ist da eigentlich gerade passiert. Also überhaupt keine Meinung drin, keine Bewertung drin, sondern einfach nur an diesem Datum ist das und das passiert, danach ist das und das passiert, danach hat diese Person das gesagt oder jene Person das gesagt. Und das Ganze ergänzt um viele Links, wo du dann nochmal gucken kannst, ob du da nochmal tiefer einsteigen kannst. Da ich selber immer mehr gemerkt habe, dass ich sonst auch gerne zum Beispiel die Tagesschau-App nehme, um News zu konsumieren, hat das so einen Nerv bei mir getroffen, weil mich manchmal diese ganzen Clickbait-Links einfach nur aufregen und ich möchte ja eigentlich nur wissen, was ist da eigentlich passiert und dann kann ich immer noch entscheiden, dass ich mich da mehr mit beschäftigen möchte. Wie gesagt, von den lieben Leuten von Kagi und gibt es für Android und für iOS und ja, kann ich
Mega.
nur empfehlen.
Ja, ich habe einen Teil meiner Woche vorm Fernseher verbracht. Ich habe dann drei Serien mitgebracht. Einmal Krieg der Welten, drei Staffeln. Ist eine britische Produktion und sie fängt auch so an, wie wir es halt kennen, Krieg der Welten, halt Aliens, Invasion und was macht die Menschheit? Und aber was ich hier finde, cool finde, ist halt, weil es eine Serie ist, das hat halt mehr Zeit, eine Story aufzubauen. Dann machen sich halt Gedanken, ja, warum, weshalb, wieso, was passiert hier eigentlich, wie kriegen wir sie halt auch bekämpft. Und erzählt die Story halt auch weiter, als was auch zum Beispiel die Filme sind, halt, dass sie halt auf einer, ich sag jetzt mal Anführungsstrichen, wissenschaftlichen Basis halt versuchen, halt die Aliens halt auch zu besiegen. Ob das jetzt wissenschaftlich korrekt ist, keine Ahnung. So tief bin ich in Physik jetzt nicht drin, aber ich fand halt total angenehm, dass es mal eine langsame Erzählstruktur und nicht nur Action Boom Boom, sondern auch halt auch zwischen den Figuren halt zwischen. Ich gehe auch nicht komplett ein, weil da gibt es geile Twist drin, aber deswegen, wo man erstmal denkt, okay, echt jetzt, aber am Ende macht das schon irgendwie so.
Wo wird's gestreamt?
Disney Plus. Ich weiß, es gerade verboten oder.
Ja, ist so ein bisschen schwierig
Gerade
gerade,
schwierig,
ja.
ja. Aber muss ich sagen, da muss jeder für sich selber das entscheiden. Und genau. Dann eine Serie, die habe ich jetzt noch nur zur Hälfte geguckt, weil gestern wollte mein Göttergatte das nicht noch weiter mit mir gucken, weil er keine Lust hatte auf Fernseh gucken. Ist eine Netflix-Serie, nämlich Black Dahlia. Und da geht es halt um eine Spionin, die eine außereheliche Beziehung hatte und da ist es aufgeflogen. Und da, weil ja alles aufgeflogen ist, gibt es halt dann Verwirrungen und mit und ja, Intrigen und was weiß ich was. Also cool gemacht mit Rückblenden in der Vergangenheit, warum das gewisse Konstellationen sind. Also total gerne. Gucke ich total gerne bisher und von daher auch eine Sehempfehlung an der Stelle. Und als letzte Serie ist eine Anime-Serie, nämlich Blue Eye Samurai. Da finde ich es von den Zeichnungen her total mega und von der Story, es geht halt, also ich kenne mich mit der japanischen Geschichte nicht so geil aus, aber ich glaube, das war eine Zeitalter, wo halt sich Japan komplett abgeschottet hat, wo keine Leute außerhalb Japan kommen, aber trotzdem gab es also Mischlinge im Sinne von halt Kinder, die halt mit ein Teil japanischer Elternteil und außerjapanische und die wurden halt als Monster gesehen und da wird halt aufgrund einer Rachefeldzug das Ganze halt ein bisschen aufgearbeitet. Total interessant gemacht.
Spannend.
Auch auf
Sehr schön.
Netflix. Ich weiß nicht, darf man jetzt noch eine Netflix gucken?
Ich glaube, Netflix ist noch okay. Disney hätte es schon längst abbestellen
Achso, habe ich
müssen.
vergessen,
Also.
sorry.
Ja, das ist
Was
so.
machst du jetzt mit deinem Marvel-Konsum?
Ja, das ist, ja. Also ich meine, ich lese ja lieber DC in letzter Zeit. Also das ginge sogar noch. Aber es gibt durchaus Filme und Serien bei Disney Plus, die ich eigentlich ganz gerne sehe. Also es ist jetzt nicht so ganz einfach, für mich zu kündigen. Ich glaube, es wäre leichter, Netflix zu kündigen. Ja, keine Ahnung.
Okay.
Aber wir haben hier die Mediathek-Perlen, weißt du, dann kann man vielleicht irgendwann darüber so viel schöne Sachen reinkonsumieren, dass das wieder
ja, vielleicht
ausgleicht.
Spoiler aber auf die, in einer der nächsten Folgen. Ich will demnächst mal die Anleihe mal ausprobieren. Und da gibt es ja auch Möglichkeiten auf Filme und Hörbücher und sonst was.
Also, ich habe die nur für Bücher,
Ja.
kenne ich
Und
die
ich habe
nur.
jetzt nämlich gelesen, dass man auch für Filme, Hörbücher und sogar Musik. Deswegen.
Wenn deine Bücherei das unterstützt, ne?
Ja, das habe ich schon nachgeschaut und das unterstützt meine Bücher. Ja.
Oh, ja, dann spannendes
Ja.
Thema, das da auf uns wartet. Ja, jetzt habt ihr erstmal ein bisschen Ruhe von uns.
Nein, nicht ganz, nicht
Nächste
ganz.
Woche, wie gesagt, keine Folge. Ja, wir schreiben euch, aber wir rufen nicht an. Und wir wünschen euch auf jeden Fall zwei tolle Wochen. Bleibt uns treu. Wenn ihr noch nicht im Newsletter abonniert seid, macht das gerne. Nächstes Mal von Sandra geschrieben. Und ja, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Feedback wie immer, Mastodon und so weiter. Kennt ihr ja, wir freuen uns. Und dann jetzt wünschen wir euch noch zwei tolle Wochen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, tschüss.
Bis dann, tschüss.